Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. In dieser Podcast-Folge will ich dir Thorsten Havener vorstellen. Das Interview ist schon eine Zeit lang her, aber ich dachte mir, ich stelle euch, dir, dieses Interview doch noch einmal zur Verfügung, weil ich glaube, dass es richtig gut gelungen ist. Und Thorsten Havener ist ein super toller Mensch. Also viel Spaß beim Reinhören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bricht ein Pärchen ein Streit vom Zaun. Halt bloß den Mund. Ich weiß sowieso schon, was du sagen willst. Gedanken lesen? Ja, so ist das Gedankenlesen von Thorsten Havener nicht gemeint. Dieser Mann ist einfach unheimlich. Es ist schwer vorstellbar, was er alles demonstriert. Man muss nur mal googeln und in YouTube nachschauen, es ist erstaunlich. Ein paar Dinge erklärt er in seinem Buch, Ich weiß, was du denkst, doch die großen Geheimnisse bleiben ungelüftet. Vielleicht können wir ja das ein oder andere heute in unserem Gespräch noch erfahren. Thorsten Havener ist ein fantastischer Mensch mit einer super charismatischen Ausstrahlung und er verblüfft immer wieder die Menschen mit den Dingen, die er tut. Das ist einfach unglaublich. Seine Fähigkeiten sind, ja, phänomenal. Was soll ich dazu noch sagen? Mit seinen Experimenten eröffnet er eine ganz neue, faszinierende Welt, die begeistert, aber auch teilweise ziemlich fassungslos macht. Zwischen Parapsychologie, Metaphysik, Hellsehen, Gedankenlesen, Willenskraft, Zaubertricks, was auch noch alles. Wo kann man diesen Mann nur einordnen? Das will ich heute wissen. Und Sie? Guten Morgen oder hallo Thorsten, wie geht's dir?
Hallo, prima, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist als Speaker, Coach, Entertainer und Bestseller-Autor in Xing gelistet. Ich kenne dich als Gedankenleser aus den Medien, aus deinem Buch. Wie siehst du dich? Bist du ein Magier?
Das ist eine sehr gute Frage. Man kann das sehr schwer nur katalogisieren, was ich mache. Magier trifft sicherlich den Kern der Sache nicht ganz. Wobei das auch sicherlich ein Teil ist dessen, was ich mache, aber halt eben nicht alles. Genau wie mit allen anderen Begriffen, die man irgendwie jetzt darauf anwenden könnte. Gedankenleser, Mentalist, Coach, das ist alles ein Teil dessen, was ich mache. Aber ich glaube, der Reiz dessen, was ich mache, besteht darin, dass man es halt gerade eben nicht katalogisieren kann und es halt einfach diese Mischung ist. Die macht es auch so besonders.
Ja. Du bist mit diesem Interesse ja im Grunde aufgewachsen, weil du schon als kleines Kind angefangen hast mit Zaubertricks und hast die immer weiter und immer weiter entwickelt. Wie war das bei dir damals als Kind?
Das war so, dass ich einfach mich immer schon für diese Dinge, wie du gerade gesagt hast, interessiert habe. Ich hatte also einen Großonkel, der immer Kartentricks gemacht hat, als kleines Kind schon. Ich habe ganz, ganz früher als kleines Kind auch mal die ersten Sendungen von David Copperfield im Fernsehen gesehen. Wo er noch einen Ferrari hat schweben lassen und wo er wirklich noch ein ganz, ganz junger Mann war. Und das hat mich direkt gebannt und gefesselt. Mich hat das allerdings dann eine Zeit lang wieder losgelassen. Also da war ich so ungefähr 4, 5, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Und ein paar Jahre später habe ich dann wieder angefangen, mich damit zu befassen. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass die Faszination, dass die immer da gewesen ist. Nur als Kind erlebt man halt so viel, ne? Also es gibt ja so viele Sachen, die man interessant finden kann. Aber gepackt hat mich das vom ersten Moment an.
Was hast du denn sonst so an Ausbildung gemacht? Ich meine, man geht so seinen Berufsweg, du hast Abitur gemacht. Wie lief das, dass du aus dem Hobby oder aus dieser, man kann schon sagen, Berufung in Bezug auf das Talent, was du da hast, wie hat sich daraus ein Beruf oder deine derzeitige Aufgabe entwickelt? Wie war das?
Das ging ganz von alleine. Also ich habe nach dem Abitur mich entschlossen, Sprachen zu studieren, weil ich einfach da eine ziemliche Begabung für hatte. Das waren die Sachen, die mir am leichtesten von der Hand gegangen sind. Und bei Sprachen, da gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Da kann man entweder auf Magister studieren oder auf Lehramt oder man kann übersetzen und Dolmetschen machen. Und mir schien dieses Berufsbild des Dolmetschers am interessantesten von diesen Dingen. Das fand ich unheimlich spannend. Da steht man vor Leuten, da drückt man Gedanken eines anderen aus in einer anderen Sprache und man ermöglicht eine Kommunikation zwischen zwei Menschen oder zwei Parteien, die sonst nicht möglich wäre. Das sind Dinge, die haben mich damals schon sehr fasziniert und das hat mich schon gepackt, das wollte ich unbedingt lernen. Habe aber während meiner Ausbildung und während meinem Studium immer schon Auftritte gemacht, die ich als Schüler schon gemacht hatte. Und aus diesen Auftritten ist halt einfach irgendwann so eine große Nummer geworden, dass ich mich nach dem Studium nirgends mehr beworben habe, sondern ich habe einfach weiterhin Auftritte gemacht. Das war also keine bewusste Steuerung meinerseits, sondern das war eine Entwicklung, die einfach so gekommen ist. Das ist einfach passiert.
Ja, zum Gedankenlesen brauchst du dann den derzeitigen Augenblick oder kannst du auch die Gedanken lesen von deinem Lehrer und weißt mit sehr guter Wahrscheinlichkeit, welche Fragen in der Prüfung drankommen?
Also, was ich mache, ist ja nicht metaphysisch, ja. Also, wenn der Lehrer keine Tipps gibt, wenn der also nicht mal sagt, ah, das würde ich mal an eurer Stelle mal genauer durchlesen, ja, dann konnte ich das auch nicht rausfinden. Worin ich allerdings immer extrem gut war, ist, dass ich einfach aufgrund der Sachen, die Lehrer gesagt haben, meine Rückschlüsse ziehen konnte. Also zum Beispiel, wenn im Studium gesagt wurde, das ist übrigens ein interessantes Wort, das hier steht, dann war mir klar, aha, wenn er das so betont, dann wird das irgendwas mit der Prüfung zu tun haben, gucke ich doch mal, was hinter dem Wort noch genauer steckt, was das noch für Bedeutungen haben kann. Mhm. Und das hat mir sicherlich sehr weitergeholfen.
Mhm. Okay, kann man dieses Gedankenlesen lernen?
Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird und die ich leider nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Denn die Frage lautet ja sicherlich im Kern, kann jeder Gedanken lesen lernen? Ja. Und ich kann sagen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe das gelernt. Also ich bin jemand, der einfach sich seit Jahrzehnten mit all diesen Dingen befasst, mit Körpersprache, aber nicht nur mit Körpersprache, auch mit Hypnose, mit Sprache, mit Sprachstrukturen, mit der Art und Weise, wie der Verstand denkt, wenn man das überhaupt katalogisieren kann, aber es gibt genügend Leute, die das probiert haben. Und ich habe mich mit diesen Dingen einfach sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Plus meine Bildung aus der Zauberei, die ich ja auch hatte. Ich habe ja sehr viele Auftritte gemacht früher als Zauberkünstler. Und da lernt man auch ganz genau, die Gedanken anderer Menschen zu lenken, in eine gewisse Richtung zu bringen. Man bringt Menschen dazu, Dinge nicht zu sehen, obwohl sie offensichtlich passieren. Und das ist offensichtlich eine Mischung, die hochexplosiv ist, denn irgendwann ist da der Knoten geplatzt und ich konnte all die Dinge zeigen, die ich jetzt zeige. Mhm. Ich habe das gelernt. Mhm. Ich denke mir, wenn ich das lernen kann, dann wird es vielleicht auch andere Menschen, die das lernen könnten, wenn sie bereit sind, den Preis zu zahlen.
Was ist der Preis?
Der Preis ist, dass man nicht weiß, wie es einen verändert. Also wenn man anfängt, sich mit diesen Themen zu befassen, so intensiv, wie ich das mache, dann verändert das einen Menschen. Und das kann in mehrere Richtungen losgehen. Mhm. Und welche Richtung das dann annimmt, das weiß man nicht, wenn man anfängt. Das ist der Preis.
Mhm. Okay. Welche Veränderungen könnte man denn erwarten? Wenn man dich sieht, du bist verheiratet, du hast eine Familie, du stehst im Rampenlicht, du bist erfolgreich, du hast eine grandiose Ausstrahlung. Das ist ja für jeden erstrebenswert, so eine Veränderung durchzumachen. Was könnte denn passieren, was jetzt nicht so schön ist?
Na, sieh mal, Anja, das ist wie am Anfang einer Liebesbeziehung, ja? Man weiß einfach nicht, was mit einem passiert. Und das ist das, diesen Preis muss man einfach eingehen oder dieses Risiko muss man eingehen. Mhm. Was du jetzt alles genannt hast, klar, das mag schon sein, das ist aber natürlich auch Teil eines Bildes. Das ist der öffentliche Thorsten Havener, den du da jetzt beschrieben hast. Ja. Der private Thorsten Havener, der hat genauso seine täglichen Schwierigkeiten und seine alltäglichen Sorgen wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Die sind ja bei jedem anders, glücklicherweise. Mhm. Ja. Aber es ist auch nicht so, als wenn ich nur der Strahlemann wäre, der immer erfolgreich ist und dem alles leicht von der Hand geht. Ja. Das ist das Image, das im Fernsehen aufgebaut ist. Da ist ja auch klar, diese Figur existiert ja auch. Das ist auch Teil des Programms. Aber privat ist das ein bisschen was anderes.
Mhm. Wo du gerade privat ansprichst, Wenn du mit deiner Frau umgehst, kannst du ihre Gedanken auch lesen? Ich meine, weißt du, was sie unbedingt zu Weihnachten haben will? Oder kannst du das so, so präsentieren, dass das, was du ihr schenkst, immer genau das perfekte Geschenk ist? Oder kannst du Krisen schon vorher reduzieren oder bewältigen oder klein halten, weil du dieses Fingerspitzengefühl hast? Nutzt dir das in deiner Beziehung, diese Fähigkeiten, die du hast?
Das nutzt auf jeden Fall. Klar, wenn man natürlich weiß, wie eine Kommunikation funktioniert und was bei einer Kommunikation halt auch alles in die Hose gehen kann, denn es ist ja an sich ein Wunder, dass wir Menschen überhaupt fehlerfrei miteinander kommunizieren können. Viel öfter ist es ja, dass irgendwelche Fehler gemacht werden, wir die aber praktisch ausbügeln. Und wenn man einfach weiß, wie eine Kommunikation funktioniert, was da die Hintergründe sind, da kann man natürlich auch Konflikte gar nicht erst richtig aufkommen lassen. Was nicht bedeutet, dass ich gar keine hätte, ja. Aber so einen richtig großen Knall, das hatten wir bisher noch nicht, weil da gehören auch immer zwei dazu. Mhm. Und das funktioniert einfach. Ja.
Mhm. Sehr interessant. Ich habe vor einiger Zeit, weil ich mich ja auch mit dem Thema beschäftige und sehr gerne über so Erfolge lese wie bei dir, ich habe ein Buch gelesen, da ging es darum, ich weiß, was du denkst. Es ging also um diese Spiegelneuronen. Mhm. Die Spiegelneuronen sind ja außerordentlich wichtig, um den Gegenüber zu verstehen. Und das sind ja teilweise entweder völlig unbewusste Signale, die wir aufnehmen, oder Dinge, die ganz, ganz, ganz fein eingestellt sind. Mhm. Nimmst du diese Spiegelungen vielleicht durch deine Übung wesentlich stärker wahr als wir, so dass du damit wirklich bewusst umgehen kannst und wo ein normaler Mensch einfach nur reagiert? Oder wie muss man sich das vorstellen bei dir?
Das ist eine mögliche Lösung dafür, dass es mit den Spiegelneuronen zusammenhängt. Ich habe mich jetzt, also ich kenne mich mit Spiegelneuronen aus, aber ich habe mich nicht wirklich eingehend damit befasst. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt bessere Spiegelneuronen habe als andere. Mag das auch anzweifeln, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Was ich gelernt habe, ist einfach, Gesichtsausdrücke von Menschen sehr genau zu analysieren, wirklich ganz klar, wie in einem Schulbuch zu analysieren, und habe dann einfach trainiert, Gesichtsausdrücke richtig zuzuordnen. Denn es gibt nicht allzu viele Emotionen, die wir mit unserem Gesicht ausdrücken können. Also wir haben über 10.000 Gesichtsausdrücke, die wir machen können, aber diese 10.000 Gesichtsausdrücke, die laufen immer wieder raus auf ein paar Emotionen. Das ist Wut, Angst, Wut, Zorn zum Beispiel, Liebe, Glücklichkeit, all diese Dinge, Trauer, ja, also viel mehr sind's nicht. Und da habe ich mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Training drin. Ich würde das jetzt nicht auf die Spiegelneuronen zurückführen, die ja eher mit Empathie zu tun haben, sondern ich würde es eher auf dieses Training zurückführen, dass ich einfach Gesichter sehr schnell in die richtige Emotion einordnen kann.
Du hattest in einem Kaufhaus eine Frau, eine Einkäuferin, völlig fremde Frau, angesprochen, ob sie bereit wäre, irgendeinen Gegenstand, den sie eben mit sich rumschleppt, irgendwo in dem Kaufhaus zu verstecken. Das hat sie dann auch gemacht, während du von dem Kaufhausdetektiven beobachtet wurdest, damit keiner, damit du da nicht irgendwie tricksen konntest. Ne? Also du warst hier da mit dem Detektiven und die Frau ist dann im Kaufhof auf irgendeine Etage und hat etwas versteckt. Du hast dich von dieser Frau führen lassen. Sie hat nichts geredet. Und wenn man sich diesen Film betrachtet, hat sie sich auch wirklich angestrengt, dir keine Signale zu geben. Trotzdem hast du nicht nur den Gegenstand gefunden, sondern du wusstest, wer derjenige ist, der ihr das gegeben hat, ob das ein Geschenk war oder ob das ein Kauf war. Du hast also gesagt, es ist das Geschenk der Schwiegermutter, der kommt schon auf die Schwiegermutter, ne? Also raten kann man das nicht. es ist ein Geschenk von der Schwiegermutter und sie schätzt ihre Schwiegermutter sehr und du konntest sagen, es war eine Halskette mit einem ganz bestimmten Anhänger dran. Ja? Ja, wie funktioniert sowas? Ein paar Sachen kann ich mir vorstellen, aber in diesem Detail, das ist unglaublich.
Das stimmt, das ist unglaublich, ja.
Ja. ja, jetzt weiß ich natürlich, so ein paar Sachen wirst du uns nicht erzählen, weil das dein Geschäft ist. Du musst also in irgendeiner Form ja spüren durch ganz kleine Signale, wo die Reise hingeht. Müssen wir einen Stock nach oben oder müssen wir einen Stock nach unten gehen? Zum Beispiel Kaufhaus. Du wirst wahrscheinlich auf die Augen achten, je nachdem, wohin die Augen gehen, kriegst du deine Schlüsselinformationen, um dann zu wissen, wohin die Reise weitergeht.
Ja, also die Augen sind eine Möglichkeit, Hinweise zu bekommen auf die internen Abläufe von einem Menschen. Das ist ein sehr, sehr altes Muster, das kommt aus dem NLP von Bandler und Grinder, die haben das also ganz viele psychologische Techniken zusammengetragen und haben daraus dann diese neurolinguistische Programmierung kreiert, was sich wiederum zurückführen lässt auf einige sehr, sehr erfolgreiche Therapeuten und hauptsächlich auf Milton Erickson, der eine besondere Form der Therapie angefangen hat, eine Hypnosetherapie. Und die haben schon mit diesen Techniken gearbeitet. Und eine dieser Techniken ist tatsächlich der Zugangshinweis über die Augen. Also man kann über die Blickrichtung der Augen rausfinden, wie die internen Prozesse des Gegenübers ablaufen. Also interne Prozesse bedeutet, denkt er an ein Bild, denkt er an ein Geräusch, denkt er an ein Gefühl. Dieses Bild, ist das etwas, an das er sich erinnert? Ist das eine Kindheitserinnerung oder ist es etwas, das er jetzt gerade erfindet? Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich schon das eine oder andere über denjenigen erfahren, ohne dass der überhaupt eine Ahnung hat, wie das funktioniert. Das stimmt. Das ist eine Möglichkeit. Bei der Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, geht es allerdings viel mehr darum, all diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, unbewusst ablaufen zu lassen. Es geht darum, das Ganze zu fühlen. Also es geht darum, diese Prozesse so intus zu haben, dass man einfach überhaupt nicht mehr denken muss, sondern dass man mit dem Gegenüber arbeiten kann, ich nenne das jetzt mal Arbeiten, ja, dass man mit dem Gegenüber arbeiten kann, ohne dabei zu denken. Und erst dann wird man richtig gut.
Das ist das Zen des Gedankenlesens, ja?
Bitte?
Das ist das Zen des Gedankenlesens. Also im Zen wird ja auch unterrichtet, eins mit der Technik zu werden, dass man überhaupt nicht mehr nachdenkt, sondern ein Gefühl
man fühlt.
Dafür hat.
Richtig, man denkt nicht, man fühlt. Und also gerade das Experiment, das du jetzt angesprochen hast, funktioniert nur dann, wenn ich nicht denke. Wenn ich also nicht mich im Kaufhaus umschaue und überlege, wo würde ich denn diesen Gegenstand jetzt verstecken. Ab dem Moment geht es schon nicht mehr. Wenn man voreingenommen ist und denkt, da könnte es vielleicht sein, dann geht das Ding nicht mehr. Es funktioniert nur, wenn man nicht denkt und wenn man unvoreingenommen ist. Sprich, es ist mir auch egal, wo der Gegenstand versteckt ist. Und genauso ist es mir letzten Endes egal, ob ich ihn finde oder nicht. Und ab dem Moment klappt's. Wenn ich den Gegenstand unbedingt finden will, wenn ich verbissen werde, dann funktioniert's schon nicht mehr.
Das ist interessant. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Heiler gesprochen, der hat genau so erzählt, dass er so Menschen heilt. Es hat sich also fast identisch angehört wie das, was du eben berichtet hast. Also es hat sehr viel was mit Mentalität, mit Mentalsein zu tun. Und da fällt mir die nächste Sache an, die du gemacht hast. Und da geht's ja jetzt wirklich zur Sache. Du bist zu Martial Arts Jungs gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie für eine Sportart gemacht haben. Sie waren auf
jeden Fall. Das war Wing Chun Kung Fu.
Okay, Wing Chun Kung Fu. Und du hast mit denen einen Test gemacht. Und zwar ging es darum, die Hand über eine brennende Kerze zu halten, bis der Schmerz so groß wird, dass man die Hand zurückzieht, weil man will sich ja keine zu großen Schmerzen zufügen oder sich vielleicht irgendwelche Verletzungen beiziehen. Du hast ständig deine Hand über diese Kerze gehalten, während diese tollen, starken, ne, schmerzunempfindlichen Jungs einer nach dem anderen nach einer gewissen Zeit die Hand von der Kerze nehmen mussten. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, ich glaube 4 oder 5 Personen hatten jeweils an dem Versuch haben sich versucht und mussten dann nach einer gewissen Zeit halt aufhören und du warst immer noch da mit deiner Hand. So, die erste Frage ist, wie geht das? Dass man diesen Schmerz aushalten kann, beziehungsweise dass das Gehirn gar nicht sagt, aua, und b, dass jede Zelle in deiner Handfläche sagt, oh, ja gut, ein bisschen heiß, aber das macht uns nichts und du verbrennst dich nicht. Wie funktioniert das?
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe das erste Mal etwas Ähnliches gesehen. Das ist witzig, dass du jetzt diese Dinge ansprichst übrigens, weil ich schreibe ja gerade an meinem zweiten Buch, das im Frühjahr erscheint. Ja. Und die Dinge, die du jetzt ansprichst, das sind alles Kapitel aus dem Buch. Das heißt, ich bin gerade wirklich voll im Thema drinnen. Ich brauche wirklich nur meine meine letzten Quellen hier im Kopf anzuzapfen. Das habe ich gerade alles aufgeschrieben.
Ja.
Es gibt einen Moment, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Da habe ich mir genau die Frage gestellt, die du gerade gestellt hast. Ich war damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war gerade in der Grundschule, also noch ein kleines Kind, 6, 7, 8 Jahre, älter wäre ich nicht gewesen sein.
Mhm.
Und da war ich mal abends mit meinem Vater in seiner Lieblingskneipe. Da waren wohl Ferien und ich durfte irgendwie abends da mal mitgehen, bis um 8:30 irgendwie, war was ganz Besonderes.
Mhm.
Und mein Vater kennt sich sehr gut aus mit Hypnose. Der ist Zahnarzt und hat sehr früh für mich zumindest, hat er sich schon mit diesen Dingen beschäftigt, schmerzfrei behandeln, durch Hypnose, Leute beruhigen, vor allen Dingen auch Kinder beruhigen, wenn die total aufgeregt sind vom Zahnarzt, wie man das mit der richtigen Sprache und den richtigen Suggestionen schaffen kann, die einfach runterzubringen, sodass sie auch wirklich beruhigt auf dem Stuhl sitzen, soweit das denn überhaupt möglich ist, da ruhig zu sitzen.
Mhm.
Und er kam gerade von einem Kurs und da war ein Freund von ihm mit in der Kneipe und wir reden hier wirklich von einer kleinen Dorfkneipe, ja. Und mein Vater hat ihn dann halt innerhalb kürzester Zeit in einen tranceähnlichen Zustand gebracht und hat gesagt, deine Hand ist jetzt taub. Und da hat der Freund von meinem Vater gesagt, stimmt, ich spüre da jetzt gar nichts mehr, nix, null. Und dann hat er gesagt, würdest du dir jetzt eine Nadel durchstecken durch den Handrücken? Und dann hat der Freund gesagt, ja, würde ich machen, also hätte ich kein Problem mit. Und dann hat mein Vater eine Kanüle rausgenommen, also eine kleine Nadel, wie sie bei einem Spritzbesteck drinnen ist. Und der Freund hat sich durch den Handrücken, der hat praktisch die Haut hochgezogen vom Handrücken und hat sich durch diese Hautfalte, die da entstanden ist, hat er sich eine Nadel durchgesteckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Das hat den überhaupt nicht gestört. Und danach hat er die Nadel wieder rausgezogen, da ist kein Tröpfchen Blut geflossen. Dann hat mein Vater ihn aus diesem Trancezustand zurückgeholt und danach war wieder alles okay. Der hatte also auch danach keine Schmerzen.
Okay.
Das heißt, wenn man seine Energie, seine Aufmerksamkeit genau auf eine Sache lenkt, dann folgt die Energie dieser Aufmerksamkeit und es ist möglich, einen Schmerz auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
Mhm.
Das hängt jetzt ab vom Schmerz. Also es gibt Schmerzen, die kann man sich sicherlich nur sehr schwer wegdenken. Ja.
Ja.
Ich habe mal von Menschen gehört, die sich praktisch so stark in Trance versetzen konnten, dass sie eine Folter durchstehen konnten. Das weiß ich nicht. Also das habe ich gehört. Ich habe da keine Erfahrungen, ob das wirklich existiert ist oder ob es existiert oder ob das jetzt irgendwelche Legenden sind, die da existieren.
Mhm.
Was ich allerdings weiß, ist, bis zu einem gewissen Grad geht das, dass man durch seine Atmung und durch seine Selbstsuggestion, Autosuggestion, das so weit runterfahren kann.
Und wo du Atmen erwähnst, es gibt einen anderen Versuch, den du gemacht hast mit Medizinstudenten. Und du hast deinen Atem angehalten. Und ich schaue mir das an und denke, oh nein, 30 Sekunden waren vorbei, 40 Sekunden waren vorbei. Du lagst immer noch da ohnmächtig, kein Herzschlag, dieses EKG-Gerät hat nur Piep gemacht. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt, wenn das schief geht? Ja, und auf einmal fing der Herzschlag wieder an. Du hattest dein Bewusstsein wieder und nicht nur das. Ich weiß ja nicht, wo du warst, während du da ohnmächtig lagst, aber du wusstest genau, welches Bild eine Studentin gemalt hat in einem anderen Raum, wo du überhaupt keinen Zugang hattest, beziehungsweise du lagst ja da ohnmächtig. Woher konntest du wissen, welches Bild diese Studentin gemalt hat? Wie konntest du wissen, welches Bild diese Studentin malt, beziehungsweise wo warst du in der Zeit von 0 bis 50 Sekunden während deiner Ohnmächtigkeit?
Ja, das ist natürlich klar, das ist eine Frage, die du gern beantwortet hättest, aber du musst genauso verstehen, dass ich das natürlich nicht beantworten möchte.
Das ist schon fantastisch. Gut, das akzeptiere ich auch. Was mir dazu aber auch noch einfällt, ist die Kriminalpolizei. Könntest du der Kriminalpolizei helfen, einen Fall zu lösen? Die haben beispielsweise einen Mörder und die wollen wissen, ja, war er das jetzt oder nicht? Und du wirst hinzugezogen und du kannst ganz klare Aussagen treffen, ja, er war der Mörder, nein, er war nicht der Mörder und kannst vielleicht sogar helfen, den Platz zu finden, wo die Leiche vergraben liegt oder so.
Ja. Also diese Anfragen, das sind Fragen, die kommen immer wieder. Also auch von der Kriminalpolizei kriege ich öfter mal Anfragen.
Mhm.
Und ich mache das alles nicht. Denn in erster Linie sehe ich mich als jemand, der andere unterhalten möchte.
Ja.
Und diese Methoden, die ich benutze, die sind fehlbar. Die klappen nicht immer, zu jeder Zeit. Die klappen erstaunlich oft. Die klappen fast immer, aber halt eben nur fast. Mhm. Und bei ganz vielen der Experimente, die ich mache, bin ich auch auf Kooperation meines Gegenübers angewiesen. Das sagt das denen auch. Ich sage zu denen dann, wenn ihr jetzt wollt, dass ich in die falsche Richtung losrenne, dann renne ich in die falsche Richtung los. Ja. Und wenn ihr wollt, dass nichts bei mir ankommt, dann wird auch nichts bei mir ankommen. Also wenn man sich sperren möchte, dann geht das in vielen Fällen auch. Mhm. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass ein Verdächtiger da so offen ist. Abgesehen davon stehen die unter Druck. Die haben dann nochmal ganz andere Signale. Und ich bin dafür ganz sicher nicht der Richtige. Es gibt bestimmt Menschen, die dieses Ziel haben, aber dieses Ziel habe ich nie gehabt.
Ja, du hast eine ganze Reihe von Auftritten. Die Termine kann man bei dir auf der Internetseite nachlesen. Du bist in Xing gelistet, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann, beziehungsweise mit der Presseagentur, die dich betreut. Mhm. Du gibst aber auch Seminare, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das ist richtig, ja.
Ja, was sind das für Seminare? Könnte ich beispielsweise bei dir ein Seminar machen, um zu lernen, ja, wie ich dieses Feintuning, was du hast, auch lernen kannst, um mit meinen Gesprächspartnern besser zurechtzukommen, besser zu lesen, was mit denen im Moment emotional oder gedanklich los ist?
Ja, also das ist nicht so, dass du das Seminar verlässt und das direkt kannst. Mhm. Ja, aber was du sicherlich kannst, ist, du kannst an dir arbeiten. Du kannst also gucken, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich die verfeinern. Also ich kann dir sicherlich neue Wege aufzeigen. In den Seminaren passiert jede Menge. In den Seminaren zeige ich einmal, welche Signale wir sowieso schon unbewusst aufnehmen und wie wir die interpretieren, nämlich meistens richtig. Das ist an sich was sehr, sehr angenehm ist. Die Leute gehen also raus und wissen, aha, ich kann eigentlich schon mehr, als ich denke. Ja. Nachdem sie wissen, was die Hintergründe sind, wenden sie es dann auch an. Und ich zeige natürlich auch noch so ein paar Kniffe, die unbewusst ablaufen in unserem Gegenüber, die wir normalerweise nicht erkennen können, und zeige, wie man die erkennen kann. Also es geht erstmal um das Gewahrsein des Ganzen, dass man einfach weiß, ich muss jetzt wirklich genauer hinschauen. Und dann geht es darum, wo kann ich denn hinschauen? Also wir sehen praktisch all das, was uns vorher verborgen geblieben ist, das sehen wir plötzlich.
Mhm. Dazu gehört aber auch, um die Fähigkeit zu haben, diese Dinge im Gegenüber so klar wahrzunehmen, gehört ja im Grunde auch ein gewisses Selbstbewusstsein und eine emotionale Kontrolle, dass du in der Krise zum Beispiel nicht in Stress gerätst, weil sobald du im Stress bist, bist du nicht mehr feingetun, sondern nur noch grob, entweder Kampf oder weglaufen. Wie ist das? Jemand, der an seiner Persönlichkeit arbeitet, der ein starkes Selbstbewusstsein hat und dadurch weniger emotional reagiert, hat eine größere Chance, die Dinge zu lernen, zum Teil oder ansatzmäßig, wie du die kannst, um die beruflich einzusetzen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und das ist auch tatsächlich das Thema meines Buchs, das jetzt im Frühjahr rauskommt. Im ersten Buch, ich weiß, was du denkst, habe ich mich ja hauptsächlich mit meinem Gegenüber befasst. Sprich, ich habe gesagt, wie kann ich rausfinden, was in meinem Gegenüber vorgeht. Ja? Und in dem Buch, das jetzt rauskommt, im Frühjahr, da stelle ich die Frage, wie kann ich denn rausfinden, was in meinem Kopf vorgeht, was in meinen Gedanken so alles passiert. Mhm. Und wie kann ich meine Gedanken in eine Richtung lenken, die für mich in den meisten Momenten sinnvoll ist. Und das ist genau der Kern dessen, was du gerade angesprochen hast. Einfach sich selbst in die richtigen Zustände versetzen zu können, zu dem Zeitpunkt, in dem uns sinnvoll erscheint. Ruhig zu bleiben, wenn es wichtig ist, auch mal aus sich rausgehen, wenn das wichtig ist, all diese Dinge. Die Ursprünge sind ja immer in unseren Gedanken. Mhm. Und wenn man die weitgehend unter Kontrolle hat, dann hat man einfach schon eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eine Schraube, an der man drehen kann, um im richtigen Moment halt so zu reagieren, wie es für den Moment sinnvoll ist.
Toll, das heißt, ich bin dann nicht mehr Opfer meiner Emotionen und Reaktionen, sondern ich setze meine Emotionen und Reaktionen gezielt ein, um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Genau, also einmal ist es das. Und wenn du Opfer deiner Emotion bist, denn wir sind alle Menschen und jeder von uns ist irgendwann mal Opfer seiner Emotion, egal was passiert, ja, dann weißt du wenigstens, dass du gerade ein Opfer deiner Emotion bist und kannst sehr schnell die Schritte einleiten, die du ja, die dich einfach in die Richtung bringen, die in dem Moment für dich am wichtigsten ist. Manchmal müssen wir auch emotional sein.
Ja.
Ja? Also ich bin niemand, der sagt, du kannst alles schaffen, wenn du nur richtig denkst. Da gehört noch mehr dazu. Da gehört dieser Faktor X dazu. Ja? Schicksal, Karma, Glück, wie immer das man auch nennen möchte. Da gehört einfach noch eine Menge mehr dazu.
Okay. Also ich freue mich unheimlich auf dein neues Buch. Es ist interessant, dass unser Gespräch sich so entwickelt hat, dass man einige Sachen, die in dem Buch vorkommen, auch tatsächlich jetzt in unserem Gespräch angesprochen wurden. Vielleicht kann mich ja auch ein bisschen hell sehen.
Möglicherweise.
Ich finde das fantastisch, ich freue mich drauf, weil als Coach habe ich so das Gefühl, dass das hochspannend wird. Hochspannend für die eigene Entwicklung für mich als Coach, um meine Arbeit besser zu machen, aber auch um das anderen, die zu mir kommen als Coaches, das weiterzugeben. Weil meistens wollen die ja in ihrem Leben erfolgreicher sein, deswegen nehmen sie sich einen Coach an die Seite.
Genau.
Also vielen, vielen Dank für dein Interview. Toll, dass wir
sehr gerne
über dein neues Buch sprechen konnten. Jeder, der sich interessiert, soll bei dir auf der Internetseite gucken, wann du deine Seminare machst und wann du deine Vorstellung hast. Sie sind absolut sehenswert. Und ich werde jetzt auch mal im Internet gucken, wann deine nächsten Termine sind, weil ich finde die enorm spannend und freue mich da schon drauf. Und dir wünsche ich einen wunderschönen Tag und einen Gruß an deine Frau. Mach's gut.
Prima. Herzlichen
Tschüss.
Dank. Tschüss.
Tschüss.